Heute in der Predigt, die wir von unserem Pastor Frank hören dürfen, wird es um den Psalm 103 gehen. Der wurde von David geschrieben und den lese ich jetzt vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erleiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele.
Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns begegnest in unserer Grasexistenz, in diesem kurzen Leben aus deiner Sicht. Vater, danke, dass du dich heruntergebeugt hast in deine Schöpfung hinein. Herr, und ich bitte, dass du uns heute ganz, jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest. Das, was für jeden Einzelnen dran ist, was du weitergeben möchtest durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ja, wir haben letzten Sonntag mit einer Predigtreihe über die Psalmen begonnen. Das sind ja relativ viele Bücher. Wir werden nicht jedes Buch machen, da hätten wir einiges zu tun, aber einige halt doch. Und Christian Winter hat uns letzten Sonntag die Besonderheit der Psalmliteratur etwas nahegelegt, hat uns da eingeführt und dann den Psalm 73 ausgelegt. Also wer das noch nicht gehört hat, kann sich das gerne auf unserer Webseite www.christuskirche.com sich da nochmal anhören. So, und dieser Psalm 73 hat auch was mit heute zu tun, denn wir wurden letzten Sonntag sehr stark ermutigt, an Gott festzuhalten. Auch dann, wenn wir nicht alles verstehen, das ist gerade für uns in Deutschland, wo wir eher kognitiv unterwegs sind, gar nicht so einfach. Das heißt also, Gott unser Vertrauen auszusprechen, auch wenn Warum-Fragen nicht beantwortet werden. Und es gibt einige Warum-Fragen, die teilweise unbeantwortet bleiben. Und die Kernaussage von letzten Sonntag, die ich mitgenommen habe, war der Vers: Dennoch bleibe ich stets an dir. Ja, dieses Dennoch. Wenn man das mitnimmt von letztem Sonntag, das ist ein sehr starkes Wort in all den Situationen, wo ihr gerade drin seid. Heute soll es weitergehen mit Psalm 103. Und da wollen wir gemeinsam drüber nachdenken, über diesen Psalm. Wir haben schon gehört, das ist ein Lob- und Dankpsalm. Der kommt von David Und das wird besonders in den ersten Versen, also 1 bis 5, wird das deutlich. Da geht es darum, lobe den Herrn meine Seele. Und dann geht es weiter, Verse 6 bis 14 beschreiben Gottes gerechtes Handeln und seine Barmherzigkeit. Also beides, Gott ist barmherzig, aber er ist auch gerecht. Auch das ist interessant, eigentlich ein Spannungsfeld. Und dann kommen die Verse 15 bis 18, da wird dann von der Vergänglichkeit des Menschen aus Gottes Sicht gesprochen. Letztendlich wie eine Blume ist der Mensch, der aufblüht und dann ist er weg, aus Gottes Sicht. Also wenn ich auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, es geht schon ganz schön lang, ne? So 61 Jährchen, aber aus Gottes Sicht ist das nichts. Und diese Vergänglichkeit wird dann die ewige Güte Gottes gegenübergestellt in diesen Versen. Das ist also absolut fantastisch. Vergänglich, kurz, ewig. Und der Psalm endet dann mit den Versen 19 bis 22, indem er nochmal die Herrschaft Gottes im Himmel aufzeigt. Das ist also dann nochmal ein Blick, ja, von dieser Grasexistenz weg in den Himmel. Und ruft dann zum universellen Lobpreis auf. Also dieser Psalm ist voll, übervoll. Und weil der so voll ist und so gehaltvoll ist, werde ich mich auf die ersten 5 Verse beschränken. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo ich mich mit dem Psalm beschäftigt habe, ich hätte eigentlich auch die ersten 2 Verse nur nehmen können. Meine Frau hat dann nochmal zu mir gesagt, 2 Verse ist vielleicht ein bisschen wenig, ne, wenn es heißt, du machst den Psalm 103. Also es werden jetzt 5. Aber letztendlich tut mir den Gefallen, lest diesen Psalm mal komplett durch, nehmt euch ein bisschen Zeit, taucht da mal ein in diese Verse. Ich lese aus der Lutherbibel Vers 1 bis 5 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, schreibt König David. Dieser Text spricht von Lob und von Dank. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, sich nicht nur in diesen Text hineinzudenken, wie wir das ja so gerne machen. Wir denken uns in den Text, ja, dann gibt es die schöne Exegese, da wird alles auseinandergepflückt, dann wieder zusammengefügt, dann guckt man sich die Struktur an. Nein, ja, gehört auch dazu. Aber Lob und Dank ist in erster Linie eine Emotion. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich in solche Texte nicht nur hineindenkt, sondern hineinfühlt. Deshalb brauchen bestimmte Texte Zeit. Sich hineinfühlen, da was zu fühlen. Und deshalb meine erste Frage an euch und an dich. Kennst du das Gefühl von Dankbarkeit in dir? Denn wenn nicht, kann man mit diesem Text gar nichts anfangen. Meine Oma hat mir zum Beispiel mal erzählt, wie dankbar sie war nach dem Krieg, dass es was zu essen gab. Dieses Gefühl, muss ich ehrlich gestehen, kenne ich nicht. Ich kenne keine Dankbarkeit, weil ich wochenlang nichts zu essen hatte. Sie kennt das. Eine tiefe Dankbarkeit. Vielleicht bist du schon mal in einer Notlage gewesen und jemand hat dir ganz unerwartet geholfen. Vielleicht eine finanzielle Hilfe, auf einmal war Geld im Briefkasten oder was auf dem Konto. Und du hast eine ganz tiefe Dankbarkeit empfunden. Oder du warst schwer erkrankt und bist wieder gesund geworden. In den Bergen gibt es ja teilweise Kreuze oder so kleine Hütten. Das hat einen Grund, warum die da sind. Meistens sind das Leute gewesen, die haben gebetet. Dann ist tatsächlich was geschehen. Und dann haben die Gott das Kreuz dahingestellt oder diese Hütte, die erinnern soll, ja, dass Gott gut ist. Oder vielleicht hast du dich schon mal einsam gefühlt. In manchen Ländern gibt es ja jetzt extra Ministerien, die eingerichtet werden für Einsamkeit. Das ist schon sehr interessant. ja, weil die Bevölkerung komplett vereinsamt und man sich jetzt einmal langsam drum kümmern muss. Einsamkeit, und dann kam jemand und hat Zeit mit dir verbracht und hat einfach nur zugehört. Wie herrlich ist das, wenn sich einer mal hinsetzt und hört zu. Und danach hast du vielleicht eine tiefe Dankbarkeit gespürt für diesen Menschen, für diese Zeit. Manche Menschen erleben Dankbarkeit aber auch, und zwar als Emotion, als Gefühl, beim Erleben von Schönheit. Und das kann sehr vielfältig sein in der Natur oder auch in der Kunst. Manche beim Hören eines berührenden Musikstückes. Also ihr seht schon, da gibt es ganz viele Punkte. Was ist eigentlich dein Thema, wenn du zurückschaust oder im Moment, wo du sagst, ich bin dankbar? Und da sehen wir, das ist nicht nur ein intellektuelles Erkennen, sondern ein tiefes, emotionales Erleben. Und das ist wichtig, sonst versteht man den Psalm 103 gar nicht. Null. Denn diese innere emotionale Dankbarkeit kann man tatsächlich auch Gott gegenüber empfinden. Das drückt dieser Psalm 103 aus. Und zwar die erfahrene und erwiesene Güte Gottes, drückt David hier aus. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn du dankbar bist oder meine Oma dankbar war für das Essen und erzählt mir das jetzt, das macht mit mir gar nichts. Nicht viel. Ich erkenne das. Ich kann das nachvollziehen, aber ich kann ihr Gefühl nicht wirklich nachvollziehen. Und so ist das manchmal auch, wenn wir von unserer Dankbarkeit erzählen, nicht jeder Mensch versteht das dann direkt. Nicht jeder Mensch versteht, wenn man sagt, da hat jemand die Güte Gottes erfahren. Das ist gar nicht jedem zugänglich. Bei David war es dann so, dass ihn das in die Anbetung, das ist noch der nächste Punkt, in die Anbetung und in die Verherrlichung Gottes geführt hat, hineingebracht hat. Das heißt, man geht auf die Knie vielleicht und liefert sich Gott total aus, voller Dankbarkeit. Er schreibt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Gott zu loben, ihm zu danken mit allem, was mich ausmacht, mit allem, was ich bin. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, da konnte ich mit dem Vers nichts anfangen, null. Ich habe nichts mit Gott erlebt, für was soll ich danken? Ich wusste nicht mal, dass es Gott gibt, was soll ich da danken? Aber mit der Zeit erlebt man dann Sachen mit Gott und merkt auch, das war jetzt Gott. Und dann wird der Dank stärker. Mein Dank ist heute übrigens wesentlich stärker als noch vor 10, 20 Jahren. Mit allem, was ich bin, was in mir ist, sagt er hier. Nicht nur meine Seele, jede Faser, alles. Meine Gefühle, mein Körper, alles. Und das ist übrigens kein partieller Lobpreis, sondern ganzer Lobpreis. David spricht hier von einem ganzen Lobpreis, der jeden Gedanken und jedes Gefühl mit einschließt. Ich kenne auch partiellen Lobpreis, wenn ich im Lobpreis mit meinen Gedanken manchmal gar nicht dabei bin, wenn ich noch hier einen Gedanken habe und da. Deshalb auch hier aufpassen, wir können keinen Menschen beurteilen, was jetzt in diesem Menschen gerade abläuft. Ob er sitzt, steht, kniet, heißt erstmal nicht viel. Ganzer Lobpreis. Jeder Gedanke, jedes Gefühl. Du ganz komplett machst jetzt Lobpreis vor Gott. Das ist die Beteiligung von Gedanken, Herz und Emotionen. Deshalb darf man auch Emotionen zeigen. Ganzer Lobpreis kommt von innen. Und bei introvertierten Menschen ist das so, die sitzen da manchmal im Gottesdienst und sind aber voll bei Gott. Volles Programm. Im Inneren loben sie Gott von ganzem Herzen. Und eher der Extrovertierte, da sieht man das auch, sieht das anders aus. Und je nachdem, in welcher Kultur man lebt, sieht das auch anders aus, wie man Gott lobt. Aber hier geht es um den ganzen Lobpreis. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um irgendwelche Liturgien und Formen, vollkommen uninteressant, sondern es geht um das Herz und nicht nur um das, es geht um alles, was mich ausmacht und was ich bin. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und so ein Lobpreis ist kein Automatismus, überhaupt nicht. Und deshalb spricht David zu sich selbst, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ein Aufruf. In der Guten Nachricht-Übersetzung heißt es, auf mein Herz, preise den Herrn. Man könnte auch sagen, boah, was bin ich gerade müde und kaputt oder was bin ich in Gedanken oder wo bin ich gerade, wo schweife ich ab? Stopp, auf mein Herz, preise, lobe jetzt den Herrn. Warum ist dieser Aufruf auch an dich und an mich so wichtig? Nun, weil wir in der Gefahr stehen, jeder von uns, die alltäglichen Segnungen Gottes nicht immer wahrzunehmen. Nicht wenig Menschen nehmen sie gar nicht wahr. Vielleicht sind wir auch von einem materialistischen Weltbild geprägt, das es uns schwer macht, hier im Westen dankbar zu sein. Weil es gibt doch immer einen, der mehr hat, ein tolleres Auto hat, einen Mann hat, der eher besser zuhört, eine Frau hat, die vielleicht schöner ist, mehr Geld auf dem Konto, wo doch alles gut aussieht, dieses Vergleichen, das materialistische Weltbild. Aber auch erfahrenes Leid kann Lob und Dankbarkeit verdrängen. Es ist schwer, wenn du gerade heute Morgen im Gottesdienst bist und dir geht schlecht. Da gibt es beziehungsmäßige Krisen, da gibt es gesundheitliche Krisen, da gibt es hier was, da gibt es da was. Wie soll man da jetzt diese tiefe Dankbarkeit empfinden? Hier ist es wichtig, dass wir von dem Psalmisten lernen und uns selber sagen, lobe den Herrn, meine Seele, vielleicht erstmal ohne große Emotionen, einfach mal rein vom Verstand her, vom Kopf her. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass man seiner Seele sagt, vergiss nicht. Ja, es ist gerade dies, es ist das, aber sprich mich mal an, Frank, vergiss nicht. Dies wird schon in 5. Mose 8 gesagt, die Verse 12 bis 14, da heißt es, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Im Alten Testament. Wie wahr, auch für uns heute, wo wir doch sagen müssen, den meisten geht es mehrheitlich gut. Vergiss nicht, sondern erinnere dich, was er dir Gutes getan hat. Schau auf dein Leben und seh all das Gute. Woran erinnert sich David? Welche Erinnerungsschätze ruft er in sein Gedächtnis? In Vers 3 heißt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Also David erinnert sich zuerst an Vergebung. Wir sind im Alten Testament, nicht im Neuen. Er erinnert sich an Vergebung. Und das hat auch einen Grund gehabt. Vielleicht hat er hier ganz konkret an seine Beziehung, an seine außereheliche zu Bathseba gedacht. Vielleicht ist ihm da nochmal alles so vor dem Kopf langgelaufen, all sein Elend in der Familie. Wenn man sich die Familiengeschichte von David anguckt, ist auch nicht prickelnd. Da, wo er falsch gehandelt hat. Vielleicht hat er gesagt, ich bin mit einer verheirateten Frau fremdgegangen und habe auch noch ihren Ehemann auf dem Gewissen. Also nicht nur fremdgehen, sondern man muss ja dann noch gucken, dass der Ehemann irgendwie jetzt mal entsorgt wird, ne? Das ist schon eine Nummer. Wie kann man so etwas vergeben, mag er gedacht haben. Aber dann, Herr, aber du hast mir vergeben. Und jetzt kommt, und dafür will ich dir danken, mein Leben lang. Also, wenn du Vergebung erfahren hast von irgendeiner Schuld, das darf man nie vergessen. Niemals darf man vergessen, was Gott einem vergeben hat. Das darf man sich immer wieder hervorholen. Das ist ein Erinnerungsschatz. Das darf man auch aufschreiben. Das ist eine Erinnerungskultur. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe und danke auch du und ich. Und zwar, den sollen wir loben, der dir und mir alle deine und meine Sünde vergibt. Und dann kommt ein zweiter Erinnerungsschatz. Es sind letztendlich mehrere, die jetzt wie so eine Perlenkette aneinandergereiht sind, die David seiner Seele sagt. Und zwar göttliche Heilung, Vers 3, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. In der Elberfelder heißt es, der da heilt alle deine Krankheiten. Das ist ein sehr hoffnungsvoller, frohmachender und auch bedeutsamer Vers, der aber einer Deutung bedarf, finde ich. Warum? Weil diese Aussage missverstanden werden kann und übrigens auch wird. Man könnte diese fantastische Verheißung der vollumfänglichen Heilung, die wir hier lesen, eines gläubigen Menschen allein auf das Hier und Jetzt beschränken. Das wäre meines Erachtens fehlerhaft. Warum fehlerhaft? Weil die Bibel diese Deutung nicht bestätigt. Wir nehmen also keine Bibelstellen raus und machen daraus jetzt eine Theologie, sondern wir prüfen, wenn wir jetzt da irgendwas denken zu der Bibelstelle, verhält sich das auch noch mit anderen Schriftstellen? Wird das bestätigt oder nicht? Und wenn nicht, dann muss man jetzt vorsichtig werden. Ja, auch gerade die Leute, die in der Lehre unterwegs sind, das wäre wichtig. Zum Beispiel wird von Isaak gesagt in 1. Mose 26, 29b, dass er ein Gesegneter des Herrn ist, so wird er da bezeichnet. Und ein Kapitel später heißt es dann, dass seine Augen trüb wurden und er nicht mehr sehen konnte. Ein Gesegneter des Herrn wird blind. Und von dem gesalbten Gottesmann Elisa lesen wir in 2. Könige 13, 14a, Elisa aber erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Versteht ihr? Und diese Spannungsfelder, die in der Bibel sind, die habe ich mir nicht ausgedacht, das ist so eine Sache der Theologie, dass man das irgendwie zueinander kriegt. Was heißt denn das eigentlich? Der heilt alle deine Gebrechen, deine Krankheiten, und dann sehen wir da so einen Gottesmann, der an seiner Krankheit stirbt. Der da heilt alle deine Krankheiten. So, und ich möchte da jetzt ein bisschen drauf eingehen und versuchen, das zu erklären. David denkt in Psalm 103 an die Wohltaten Gottes und lobt ihn darüber. Und dazu gehört neben der Vergebung auch die Heilung, die Gesundung. Und wofür können wir in Bezug auf Heilung schon jetzt dankbar sein und Gott loben? Und jetzt werde ich so mehrere Sachen mal aufzählen, die meines Erachtens alle mit Heilung zu tun haben, und zwar mit göttlicher Heilung, auch wenn das manchmal gar nicht so aussieht. Zum Beispiel die Selbstheilungskräfte deines und meines Körpers. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir auch, dass er den Menschen erschaffen hat. Und damit hat er dann auch diese Selbstheilungskräfte in einen Menschen hineingelegt. dass wenn ich mich schneide, dass es wieder zusammenwächst, dass es die interessantesten Operationen gibt und das verheilt wieder, dass ein Knochen bricht und auch der heilt wieder zusammen und so weiter und so fort. Eine Wunde verheilt wieder, eine Erkältung vergeht wieder. Dein Körper, so sieht es ein gläubiger Mensch, ist ein Wunderwerk Gottes. Aber auch die medizinische Hilfe, die ja teilweise abgekoppelt wird, ist meines Erachtens ein Segen Gottes, um Heilung herbeizuführen oder zu fördern. Ist es nicht auch Gott, der den Mediziner erschaffen hat? All das Wissen, was wir in der Medizin haben und alle Fähigkeiten, die da sind, die Menschen haben, zum Beispiel so Herz- und Handchirurgen, das ist doch eine fantastische Fähigkeit, die dann teilweise an Mäuse und alles Mögliche da machen und tun, ja, um diese Fingerfertigkeiten zu bekommen. Ist das nicht letztendlich auch eine Fähigkeit Gottes? Es ist interessant, gerade in der Medizin, wenn man sich da die jüdische Tradition anguckt, wie viel da übrigens medizinisch erfunden worden ist, wissenschaftlich und auch in der christlichen Tradition. Menschen, die an Gott glauben und ich glaube auch, die hier Inspiration und Fähigkeiten geschenkt bekommen haben, Menschen zu helfen. Also Gottes Hilfe durch Medizin. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für Diclofenac. Ja, ich habe eine Zeit lang gehabt, da war das das einzige Mittel, was mir geholfen hat. Da habe ich Gott für gedankt. Die Bibel spricht aber auch von übernatürlicher Heilung. Natürlich. Eine Art der Heilung, die medizinisch nicht erklärbar ist, das gibt es auch. Besonders das Neue Testament berichtet von vielen außergewöhnlichen Heilungen. Und auch heute gibt es Menschen, ich habe letztens heißt vor 2 Wochen noch jemand mit jemandem gesprochen, der hat eine Art eines Krebses gehabt und durch Gebet, ja, dass er sich zu Gott gewandt hat, hat Gott ihm diesen Krebs genommen. Das ist keine Schwärmerei. Einmal MRT, man sieht ihn, nochmal MRT ist weg. Ja, da kann man also viel rumphilosophieren, braucht man nicht. Hier haben wir es mit einem Wunder zu tun. Menschen, die sich in ihrer Not an Gott wenden und gesund wurden. Aber es geht weiter, die Aussage, der da heilt alle deine Krankheiten. Also ich wage mal die These aufzustellen, dass in diesem Raum heute Morgen nicht einer sitzt oder steht, der gesund ist. Alle deine Krankheiten. Wenn einer eine Brille trägt, nicht gesund, tut mir leid. Ja, nach diesem Maßstab. Wenn einer schon mal beim Zahnarzt war, Karies, Parodontose, tut mir leid. Wenn der Rücken gerade wehtut, auch nicht dieser Maßstab. Alle deine Krankheiten. Wenn es einem psychisch nicht gut geht, passt das auch nicht. Alle deine Krankheiten, denn es umfasst ja den ganzen Menschen. Wir sehen also, hier gibt es noch eine weitere, in der Theologie spricht man von der eschatologischen, also der einer zukünftigen Dimension, wo das denn kommen wird tatsächlich. Der da heilt alle deine Krankheiten. Hammer, und das schon im Alten Testament. Das schon eine Sicht von David, der sieht alle Krankheiten. Alles wird irgendwann gesund. Die vollkommene Heilung aller Krankheiten kommt mit der Auferstehung von den Toten. Christen wird ein komplett neuer himmlischer Körper verheißen. Unser Körper jetzt ist noch nicht himmlisch. Der kommt noch. Das ist ein großer Trost für alle unter euch, die vielleicht jetzt gerade an einer Krankheit leiden und bisher noch keine Gesundung gehabt haben. Trotz Gebet, trotz Medizin, trotz all diesen Dingen. Das ist sehr, sehr tröstlich. Ja, wir dürfen und sollen wie David beten: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der da heilt alle deine Krankheiten, im Jetzt und in dem, was noch kommt. David fährt fort in Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Ist das nicht ein herrliches Bild? Da bist du gerade, Gott schaut dich an, übrigens mit Liebe und Erbarmen, und auf deinem Kopf ist eine Krone. Jetzt schon. Trotz dem Mist, den du vielleicht heute Morgen gesagt hast und der gestern vielleicht passiert ist. Gott sieht dich anders, als du dich selber siehst. Gott schmückt uns mit seiner Liebe und seinem Erbarmen, wie mit einer königlichen Krone. Du bist sein geliebtes Kind, wertvoll und geehrt. Wohl dem, der das für sich so sagen kann und sich das auch immer wieder sagt. Seiner Seele das immer wieder sagt, wenn man es nämlich gerade nicht fühlt. Und wenn das gerade gar nicht so aussieht, dass Gott mich lieb hat. In Vers 5 heißt es dann, der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. Gott füllt dir ein Leben lang Gutes ein in deinen Lebensbecher. Das heißt es letztendlich, er segnet dich mit Gutem. Und damit erneuert er so deine Kraft. Ja, dieser Adler, der dann mal wieder aufsteigen darf. Vielleicht kennst du das auch. Ja, Situationen, wo du am Boden warst, wo du nicht mehr fliegen konntest und dann irgendwann merkst du, da kommt wieder Wind unter die Flügel. Was für ein herrliches Gefühl. Deshalb lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bitte vergiss das nicht. Er vergibt dir. Vielleicht ist das gut, nochmal drüber nachzudenken. Was hat er mir alles vergeben? Was vergibt er mir immer wieder? Dann erhalt alle deine Krankheiten jetzt und irgendwann sowieso. Erlöst dich vom Verderben. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit und er versorgt dich mit Gutem. Amen.